Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute zu unserem Podcast im Rahmen der Reihe Lebensgeschichten der Digitalisierung der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns heute mit einem, wie ich finde, außerordentlich spannenden Thema beschäftigen dürfen, nämlich mit der Verwaltung der Zukunft und der Frage, welche Rolle digitale Prozesse dabei spielen. Und der Stadt Aschaffenburg, dem Team rund um das Stadtarchiv, ist es wieder gelungen, eine hervorragende Runde dafür zusammenzustellen. Und ich freue mich sehr, liebe Frau Dr. Maria Bausback, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie haben ein Heimspiel hier, Sie kommen von der Geschäftsführung der IHK Aschaffenburg zu uns. Herzlich willkommen, Frau Bausback.
Vielen Dank.
Eine etwas weitere Anreise, nämlich aus dem Brandenburgischen, hatte Johanna Götz zu uns. Frau Götz, ich habe versucht, ein bisschen was über Sie zu lesen und bin dabei vor allen Dingen über den Begriff der kreativen Bürokratie gestolpert. Ich bin sehr gespannt, wenn Sie uns das dann nachher erklären. Herzlich willkommen hier bei uns, Frau Götz.
Hallo, guten Tag.
Der bekannteste Name in unserer Runde, jedenfalls in Insiderkreisen, Entschuldigung, Herr Bürgermeister, leider, wenn ich das so sage, ist Thomas Meuche. Thomas Meuche ist Hochschullehrer in Hof und gilt als einer der Experten für Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Professor Meuche.
Ja, ich grüße Sie.
Ja, und natürlich ist auch heute wieder unser Gastgeber dabei. Herzlich willkommen an den Digitalbürgermeister der Stadt Aschaffenburg, Erik Leiderer.
Hallo, herzlich willkommen.
Ich glaube, wir sollten anfangen, uns einfach mal ein bisschen der ganzen Geschichte nähern, indem wir uns mal mit Verwaltung beschäftigen. Herr Professor Meuche, was verstehen wir eigentlich grundsätzlich unter Verwaltung? Wo kommt sie her? Wie ist das eigentlich entstanden, dass wir uns sowas leisten können, weil wir es uns leisten müssen?
Ja, grundsätzlich geht es immer darum, effiziente Strukturen zu entwickeln, Organisationen zu entwickeln, wie man einen Staat managt, wie man irgendwelche öffentlichen Gebilde managt oder auch letztendlich Unternehmen managt. Also Verwaltung ist ja nicht nur ein Thema der öffentlichen Verwaltung, sondern Verwaltung finden wir überall. Und es geht einfach darum, Prozesse zu organisieren, Strukturen zu schaffen. Strukturen heißt Hierarchien, also die Frage, wer darf auf welcher Ebene was entscheiden. Und einer derjenigen, die so diese, ich sage jetzt mal modernere Verwaltung, hört sich jetzt komisch an, sehr stark geprägt haben, war Max Weber. 1921 ist sein Werk erschienen, Wirtschaft und Gesellschaft. Und darin hat er ein Bürokratiemodell beschrieben für den Staat, effiziente Führung. Kann man gerne mal nachlesen. Nach dem arbeitet die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland heute immer noch.
Das ist ja ganz spannend, Frau Götz, dass wir auf dem Stand des Jahres 1921 stehen geblieben sind. Oder hat sich da doch ein bisschen was getan, gerade auch in der jüngeren Vergangenheit?
Also das könnte ich jetzt so in Gänze leider nicht behaupten. Also ich bin ja sozusagen als Externe zur Verwaltungsarbeit und Behördenarbeit gekommen und habe ganz am Anfang mich ein bisschen mit Max Weber beschäftigt und war eigentlich angetan sozusagen von diesen grundsätzlichen Ideen. Das war ja alles richtig und gut gedacht und hatte gute Zielstellungen. Heute werden aber einfach ganz andere Sachen gebraucht. Und also agiles Arbeiten, Moderationskompetenzen, kommunikative Kompetenzen, einfach andere Fähigkeiten und die können mit dem Modell eben leider nicht mehr abgedeckt werden.
Ja, dieses Problem, was sich dahinter verbirgt, Frau Bausback, das erlebt vielleicht auch Handel und Wirtschaft regelmäßig. Wie blicken denn Ihre Mitglieder, die Mitglieder der IHK, auf öffentliche Verwaltung und erleben Sie die Verwaltung eher als Problemlöser oder als Erzeuger von Problemen?
Ich will erstmal positiv beginnen. Also Verwaltung schafft auf jeden Fall Rechtssicherheit und Planungssicherheit und das ist für unsere Unternehmen sehr wichtig. Übrigens auch für ausländische Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln wollen. Der gute Rechtsrahmen, ein funktionierendes Rechtssystem, eine funktionierende Verwaltung und auch eine transparente Verwaltung werden auf jeden Fall geschätzt.
Sie haben positiv angefangen, machen Sie doch einfach mal weiter.
Ja, diese positiven Dinge, wenn die überspitzt werden, kann das natürlich auch ins Gegenteil umschwenken. Die Unternehmen empfinden die Verwaltung manchmal als zu kompliziert, als zu starr, als nicht den Ermessensrahmen, den sie haben, ausschöpfend. Es wäre manchmal schön, die Verwaltung würde sich in die Sicht der Unternehmen versetzen können und deren Anliegen, nämlich ein funktionierendes Unternehmen, ein effizientes und schnelles Handeln zu gewährleisten und dieses zu unterstützen.
Ob das möglich ist und wie die Digitalisierung dabei hilft, darüber werden wir jetzt gleich sicher noch sprechen. Herr Leiderer, wir kommen von Max Weber 1921. Was ist denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Digitalbürgermeisters der Stadt Aschaffenburg, die zentrale Aufgabe einer Verwaltung heute?
Ja, die zentrale Aufgabe ist nach wie vor die Bereitstellung der kommunalen Daseinsvorsorge. Es ist natürlich so, dass die Stadtverwaltung, auch bei uns Aschaffenburg, die Bürgerdienste im Vordergrund hat. Das heißt also, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ummelden können, den Führerschein beantragen, alles, was einfach rund um das Leben eine Rolle spielt. Es gibt ja den schönen Spruchwort, von der Wiege bis zur Bahre muss es organisiert werden von der Verwaltung. Und das, glaube ich, ist schon der Kern von Verwaltung.
Das klingt doch eigentlich ganz spannend, wenn man es den Bürger orientiert tut, wenn man es auf eine zeitgemäße Art und Weise tut. Jetzt mal so Hand aufs Herz, sind die Jobs in Ihrem Laden wirklich spannend oder sind die manchmal auch todlangweilig?
Ich glaube, beides spielt eine große Rolle. Ich würde auch mal sagen, die Entwicklung einer Verwaltung spielt eine ganz große Rolle. Wo kommen wir denn her? Sie haben das ja vorhin auch schon gefragt. Wir sind ja von dieser Ordnungskommune über die Dienstleistungskommune, Bürgerkommune, jetzt hin zu einer Netzwerkkommune gekommen. Ich werde das nachher auch nochmal vertiefen. Aber ich will damit auch nur sagen, da gibt es auch verschiedene Zeitepochen, wie sich eine Verwaltung entwickelt und immer wieder auch auf die Stadtgesellschaft und auf das Umfeld reagieren muss. Und eine Verwaltung hinkt den Prozessen stark hinterher und die größte Bürde, die eine Verwaltung hat, dass sie teilweise größtenteils an der Gesetzgebung scheitert und nicht im Gleichschritt den Service leisten kann, den sie eigentlich tun müssten.
Bleiben wir noch mal ein bisschen im definitorischen Bereich. Herr Professor Meuche, Sie haben vorhin gesagt, wo wir herkommen. Gibt es denn heute eigentlich unterschiedliche Formen von Verwaltung in Deutschland? Oder tickt eine Stadt Aschaffenburg genauso wie Lüdenscheid und wie irgendeine Stadt in Norddeutschland? Oder gibt es da unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Traditionen? Oder ist das im Großen und Ganzen überall ein ähnliches System?
Also es ist im Großen und Ganzen ein ähnliches System. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Wir haben Kommunen, Länder, bei denen geht es ein bisschen schneller voran und anderen geht es ein bisschen langsamer voran. Aber so im Großen sehen wir eine relativ große Homogenität. Wir hatten im letzten Jahr eine Umfrage zum digitalen Reifegrad gemacht, an der haben sich 360 Kommunen beteiligt aus ganz Deutschland oder Gebietskörperschaften aus ganz Deutschland. Und das Ergebnis war ziemlich einheitlich. Also da hat es kaum Unterschiede gegeben, da gab es keine Ausreißer. Also der durchschnittliche Reifegrad auf einer Skala von 1 bis 5, und da geht es nicht um Technologie primär und Daten, sondern es geht auch um Prozesse und Führung und Qualifizierung von Mitarbeitern, also ein sehr umfassendes Thema, lag auf der Skala von 1 bis 5. 5 war der beste Wert, bei 3,2 war der Durchschnitt. Und das Beste war erstaunlicherweise die Technologie in der Bewertung. Und ziemlich am schlechtesten waren die Prozesse, zu denen wir ja sicherlich noch kommen, weil wenn sie schlechte Prozesse haben, hilft ihnen die Technologie auch nichts, deswegen werden die auch nicht besser, nur weil sie Technologie einsetzen.
Jetzt aber mal so als Journalist mit einem Reifegrad von 3,2, ist das Glas doch schon halb voll, oder?
Naja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt mal meine Hochschulmaßstäbe ansetze, dann wären die meisten vielleicht noch gerade ausreichend gewesen, aber ein Teil wäre auch durchgefallen.
Frau Götz, Sie haben auch angesprochen, dass es nicht so vorangeht in den Kommunen. Gibt es denn Leuchttürme? Gibt es Bundesländer, die vielleicht besser sind? Gibt es einzelne Kommunen, die man jetzt hier mal benennen kann?
Also meine Erfahrung speist sich ja hauptsächlich aus den Projekten, die ich über den Verwaltungspreis und die daraus generierten Best-Practice-Beispiele sammeln kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Kommune nennen könnte. Es gibt, also die Stadt Herrenberg, würde ich sagen, ist ein wirklich herausragendes Beispiel, das ich immer wieder gern zitiere. weil die es einfach geschafft haben, in einem sehr kleinen Rahmen, angefangen mit einer kleinen Abteilung, das ist der dortige Bauhof, haben die ein sehr beispielhaftes Projekt auf die Beine gestellt, begleitet auch von einer Hochschule. Das ist was, was ich oft feststelle, dass wenn es so eine Begleitung gibt, dass es dann sehr viel besser funktioniert. Und das würde ich sagen, ist ein sehr gut geeignetes Best-Practice-Beispiel, weil das wirklich evaluiert ist. Also das hat ganz klare, nachvollziehbare Prozesse, da gibt es ganz klare Ergebnisse, das ist wahnsinnig erfolgreich. Und das wäre für mich zum Beispiel sowas, da könnte man einfach mal anfangen zu übertragen. Da, die haben selbstorganisiertes Arbeiten bei sich eingeführt und das wäre ein Modell, da könnte man einfach mal breiter gestreut mit loslegen.
Inwieweit solche New Work-Modelle dann tauglich sind, darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Ansonsten wäre das auch ein wunderbares Thema für einen eigenen Podcast. Herr Morche, wie ist es denn mit der Ausbildung? Werden die jungen Menschen, die heute als Auszubildende in die Verwaltung kommen oder für diesen Bereich studieren, adäquat ausgebildet oder ist das auch noch auf dem Stand von 1900 irgendwann?
Ich würde mal sagen, Letzteres trifft schon zu. Also wir sind nicht auf dem Stand. Wir haben das Problem, dass wir in der Verwaltung Ausbildungen haben, die entweder zum größten Teil, also juristische Staatsexamen, wenn ich auf dem akademischen Niveau bin, ansonsten haben wir die Hochschule für den öffentlichen Dienst sehr stark juristisch geprägt oder wir haben Verwaltungsschulen. Das ist auch deutschlandweit einheitlich. Also die Hochschulen für den öffentlichen Dienst hängen direkt im Finanz- oder Innenministerium, je nachdem, welches Bundesland sie gehen. Bekommen von dort ihr Curriculum vorgestellt und bei den meisten würde ich auch sagen, kann ich eigentlich nicht von Hochschule sprechen, weil sie sind im Grunde genommen Schulen. Also sie verfügen nicht über Freiheit von Forschung und Lehre. Und das führt dazu, dass wir natürlich irgendwie dieses Verwaltungsmodell immer weitergeben. Ich sage immer, es ist ein sich selbst reproduzierendes System. Und diese ganzen Aspekte, die wir eigentlich brauchen, Prozessverständnis, das Thema Führung, Transformationsfähigkeit, Projektmanagement, gibt es faktisch nicht. Also das ist immer so eine Randerscheinung, muss man halt notgedrungen auch machen, hat man jetzt in Corona schön gesehen. Wenn man irgendwelche Veranstaltungen gehabt hat, dann waren es die, weil eigentlich kommt es ja nur auf die juristische an. Und das ist aber aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung, weil so werden wir die Verwaltungen nicht in die Zukunft bringen. Das ist das Grundproblem. Und ich habe einen Studiengang aufgesetzt, digitale Verwaltung, berufsbegleitend, der anders tickt, auch in enger Abstimmung im Digitalministerium im Bayerischen. Der Digitalministerium unterstützt auch die Studierenden mit Stipendien. Dort spielt dieses klassische Recht eine sehr untergeordnete Rolle. Es spielt das Thema Recht der digitalen Verwaltung eine große Rolle, weil da sehr viel passiert. E-Government-Recht, OZG, Registermodernisierungsgesetz, ein Gesetz, das fast keinem bewusst ist, dass es existiert. Das aber extrem wichtig ist und das aus meiner Sicht in der Reihenfolge falsch aufgesetzt wurde, wir hätten das zuerst machen sollen und dann ins OZG. Aber ich glaube, dass da der zentrale Punkt ist, anzusetzen. Wir müssen in dieses Thema andere Qualifikationen, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, gibt es natürlich eine Institution, die das auch verhindert, die heißt Landespersonalrat. Die entscheiden darüber, was an Ausbildung passieren darf und was nicht. Und naja. Das ist halt so.
Jetzt haben wir keinen Arbeitnehmervertreter hier am Tisch sitzen, der Ihnen möglicherweise massiv widersprechen würde. Aber Frau Bausback, Sie hatten einen Hinweis noch, den Sie loswerden möchten.
Ja, also wir sind ja nicht als IHK zuständig für die Verwaltungsberufe. Also Verwaltungsfachangestellte gehört nicht zu den IHK-Berufen natürlich. Aber es gibt häufig, also es gibt zumindest ab und an den Fall, dass auch unser IHK-Beruf Kaufmann für Büromanagement durchaus in den Verwaltungen ausgebildet wird. Also ich weiß, dass auch die Stadt Aschaffenburg durchaus in diesem Beruf ausbildet. Und da ist eben der Schwerpunkt nicht unbedingt Verwaltung. Natürlich Büroabläufe, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, auch ein Unternehmen bedarf einer Verwaltung. Natürlich sind die üblichen Abläufe und Vorgehensweisen da auch im Ausbildungsinhalt. Aber es gibt auch durchaus das, was Sie erwähnt hatten, Herr Professor Morche, Projektmanagement, wird auch in Ansätzen auf jeden Fall vermittelt. Und gerade bei diesem Beruf gibt es auch Wahlqualifikationen, die durchaus sich nicht nur mit dem verwaltenden Bereich befassen, zum Beispiel Marketing, Vertrieb, Personalwirtschaft. Also ich finde, das ist eigentlich ein guter Ansatz, um eben das rein verwaltungstechnische, diesen Formalismus, den der Verwaltungsfachangestellte vielleicht verstärkt hat, indem er sich ja auch sehr mit rechtlichen Fragestellungen befasst, dass es etwas aufgebrochen wird.
Also mehr Zusammenarbeit auch über Grenzen hinweg. Sie haben angesprochen, Herr Professor Meuche, dass es ja doch noch sehr kurz greift in der Ausbildung. Also das Bild, das Sie uns zeichnen, ist ja ein ziemlich düsteres, was den Stand angeht. Es war die Rede von ausreichend bis durchgefallen, wenn man den Stand der Dinge sich anguckt. Herr Leiderer, vielleicht zum Abschluss dieser Runde, wo es um Definitionsfragen geht. Wir haben vom OZG gehört, vom Onlinezugangsgesetz. Wir haben davon gehört, dass es so Institutionen gibt wie das Bayerische Digitalministerium, geführt von einer Politikerin hier aus dem Raum Aschaffenburg, ja schon versucht, kleine, zarte Pflänzlein der Veränderung zu fördern. Vielleicht können Sie uns, Herr Leiderer, noch mal kurz erklären, wie groß ist die Rolle, die Digitalisierung jetzt in der Verwaltung spielt? An was für einer Wegmarke sind wir da jetzt? Welche Rolle spielt dabei das Onlinezugangsgesetz? Und wie erleben das zum einen Ihre Mitarbeiter, zum anderen aber auch die Bürger? Anders vielleicht gesagt, wie konkret wird Digitalisierung erlebbar?
So, das waren jetzt sehr viele Fragen, ich versuche das nochmal zu sortieren. Also an welcher Rolle, ich würde mal sagen, an welcher Stelle stehen wir? Ich glaube, wir sind an einer epochalen Stelle, wie sich Verwaltungen gerade verändern, auch durch die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ja nicht ein rein technisches Thema. Die Digitalisierung ist vielmehr ein Kulturthema und ein Organisationsthema in der Verwaltung. Das heißt, die Verwaltung muss eigentlich neu gedacht werden. Eigentlich das beste Beispiel ist, wir hatten da vorhin mal drüber gesprochen, Estland hat vor 20 Jahren auf der grünen Wiese alles neu angefangen, wie es quasi aus der UdSSR raus sind, und die haben alles neu denken können. Und die haben heute die modernste Verwaltung in Europa. Und genauso sind wir sind sehr verstrickt. Unsere ganze Verwaltung ist von Gesetzen wegen so verstrickt, dass wir mit der Digitalisierung immer wieder an Grenzen geraten. Das heißt also, wir müssten jetzt den Mut haben und weitergehen, dass wir mutig denken und Prozesse in der Verwaltung neu definieren und gar nicht zurückschauen, sondern neu aufsetzen. Das ist, glaube ich, der epochale Weg, an dem wir stehen und wo wir Verwaltung neu denken müssten.
Welche Rolle spielt dabei das Onlinezugangsgesetz?
Das Onlinezugangsgesetz hat einen entscheidenden Fehler. Das legt auf quantitative Weise fest, wie viele Dienste digitalisiert werden müssen, aber das spielt für die Bürgerinnen und Bürger draußen überhaupt keine Rolle. Man braucht die wichtigen, zentralen Bürgerprozesse, die müssten durchdigitalisiert werden, und zwar in die Verwaltung, tief rein in die Fachverfahren und nicht so, wie es oftmals ist, dass die Bürgerinnen und Bürger Formulare ausfüllen, auf Senden drücken online und bei dem Verwaltungsmitarbeiter kommt eine Mail, die er ausdruckt und dann ins Fachverfahren eintippt.
Dann machen wir an der Stelle mal einen kurzen Cut und versuchen von der Definition ein bisschen tiefer einzusteigen. Sie haben schon einiges gesagt über Vorbilder. Sie haben eine Kommune genannt, Frau Götz, nämlich die Kommune Herrenberg. Wir haben über Estland jetzt schon was gehört als mögliches Beispielland, das ja auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder aufgeführt wird. Sie haben aber gerade einen ganz spannenden Aspekt genannt, mit dem ich in die Vertiefung einsteigen möchte, nämlich die Brüche, die es gibt in den Prozessen. Und daraufhin haben Sie auch schon hingewiesen, Herr Professor Meuche, dass so die Denke in Prozessen und in Abläufen, dass das noch unterentwickelt ist. Stimmt diese Diagnose, dass es noch zu viele Brüche gibt, so das klassische Ausdrucken von irgendwas, was einem digital zugeschickt wird, was dann auf Papier bearbeitet wird, um es dann wieder einzuscannen und dann wieder irgendeine Aktenhaltung draus zu machen? Ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, nur noch Karikatur, nur noch Vorurteil, oder ist das Realität? Und was sind so die entscheidenden Ansatzpunkte, wenn es Realität ist, um sie zu ändern?
Also grundsätzlich ist das einer der zentralen Probleme. Deswegen bin ich immer nicht so glücklich eigentlich mit diesem Begriff der digitalen Verwaltung, weil das suggeriert immer, also wir haben alles, ist alles perfekt und wir müssen es jetzt nur noch umsetzen in die digitale Welt. Das greift einfach zu kurz und ich muss leider auch immer mehr feststellen, dass mit diesem Thema Digitalisierung der Verwaltung oder digitale Verwaltung eigentlich kaum jemand was anfangen kann, weil sich keiner vorstellen kann, was denn das jetzt konkret ist. Ich meine, selbst die Entscheider, wenn ich mit denen immer spreche, dann ist da irgendwie so ein großer Ballon, der hat eine Aufschrift, aber was da drin ist, das weiß eigentlich keiner. Also was denn jetzt ein digitaler Prozess ist, überhaupt was der Prozess ist, da fängt es eigentlich schon an. Und so ein Beispiel, wo man das mal ganz gut nachvollziehen kann. Wenn Sie heute sich mit Prozessen beschäftigen, dann schaut man sich häufig an, ja, wie machen wir es denn bisher und können wir das vielleicht ein bisschen anders machen? Das ist aber aus meiner Sicht eine Vorgehensweise, die hat es mal so in den 90er Jahren in Unternehmen gegeben, die führt irgendwie im Wald, weil wir beschäftigen uns ewig lang mit einem Prozess und stellen dann fest, ja, ist schlecht, das wissen wir aber vorher auch schon. Ich gehe mal hin und sage, lass uns doch mal das Ziel definieren. Was muss denn am Ende dieses Prozesses eigentlich rauskommen? Also was muss auf einem Bescheid stehen, wenn überhaupt ein Bescheid rauskommt? Oder eine Entscheidung muss getroffen werden, was brauche ich für diese Entscheidung? Und dann gehe ich hin und überlege mir von hinten kommend, was muss denn eigentlich da vorne passieren, dass ich da hinten ankomme? Und diese Denke, die haben wir nicht. Die haben wir in der Verwaltung noch weniger als in vielen Unternehmen. Auch dort ist es nicht selbstverständlich. Also wir tun ja immer so, dass die Verwaltung ist schlecht und die Unternehmen sind gut. Also die Unternehmen sind auch, was Digitalisierung anbelangt, teilweise noch in der Steinzeit. Aber das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich damit auseinandersetzt. Und Prozesse sind tatsächlich in unserer Untersuchung bei den 360 Kommunen oder Gebietskörperschaften der zentrale Knackpunkt gewesen. Und das waren Selbstbewertungen. Also nicht wir sind hingegangen und haben irgendjemand bewertet, sondern die Organisation hat sich selbst bewertet. Und da waren wir bei Reifegraden, die waren von den besten 5 Punkten bei 2,8 gelegen. Also da waren wir dann schon in der Nähe von mangelhaft und nicht mehr ausreichend.
Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Frau Götz? Und wenn es sich deckt, was kann man denn tun, um diese neue Denke, die es braucht, von der auch der Herr Leiderer gesprochen hat, zu implementieren?
Ja, also das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Und Sie hatten ja den Begriff der kreativen Bürokratie oder Creative Bureaucracy genannt, was auf unterschiedliche Arten ausgelegt werden kann. Der Aspekt, mit dem ich mich dabei beschäftige, ist nutzerorientierte Verwaltungsarbeit oder bürgerorientierte Verwaltungsarbeit. Was bedeutet, dass ich mir eigentlich jeden Verwaltungsakt daraufhin angucken sollte, was braucht der Bürger, was ist das Bedürfnis, was ist das, was ist der Bedarf? Und da meinen wir sicherlich genau das Gleiche, dass man sozusagen einfach nochmal ein weißes Blatt schafft und sich den Kern der Sache anguckt und von dort aufbaut. Und ich bin da auch gar nicht so nah an der digitalen Verwaltung, weil das kann eine Lösung sein. Es kann aber extrem viele Lösungen für eine bestimmte Problemstellung geben. Und das kann auch jemand sein, der in einer Verwaltung an einem Telefon sitzt oder eine Sprechstunde oder ein Blatt Papier. Und wenn das die richtige Lösung ist, ist das auch okay. Genau, aber sozusagen einmal zurückrudern und gucken, worum geht es denn eigentlich und dann einen Prozess komplett neu aufsetzen.
Einen kurzen Einwurf habe ich da noch, weil das passt sehr gut zu dem, was Frau Kurz jetzt gerade gesagt hat. Wir tendieren, weil wir das in Deutschland ja immer so tun, immer zu 100% Lösungen. Also wenn wir digitalisieren, dann müssen wir alles digitalisieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vollkommener Unsinn. Also warum soll ich in eine digitale Lösung ein Vermögen investieren, wo es dann 3 Geschäftsvorfälle im Jahr gibt? Bitte arbeiten Sie doch einfach mit der Hand ab. Was soll ich denn das digitalisieren? Also ich bin in einer sehr kleinen Gemeinde mit 3000 Einwohnern, komplette eigene Verwaltung. Der Verwaltungsleiter hat mir gesagt, ja, wissen Sie ganz ehrlich, ich kaufe mir doch keinen Scanner für die Ausweise, wenn sich bei mir 5 Leute im Jahr an- und abmelden. Ja, der hat recht, der Mann. Das Ding kostet 1000 Euro. Ja, das lohnt sich einfach nicht. Und das ist das Problem auch dieses Online-Zugangsgesetzes, dass wir alle Prozesse gleichwertig da reinkippen und sagen, die sollen jetzt digitalisiert werden, ohne mal zu sagen, Moment mal, es gibt Prioritäten. Jetzt fangen wir aber erstmal mit den 10 wichtigsten an, die praktisch jeden Tag eine Verwaltung halb lahmlegen. Und mit denen beschäftigen wir uns. Und dann beschäftigen wir uns mit der nächsten Kategorie. Und irgendwann wird ein Cut kommen, um einfach sagen, das sind Ausnahmefälle. Und diese Ausnahmefälle müssen nicht über diese Lösung abgewickelt werden. Die können wir einfach anders abwickeln. Weil sonst haben wir extrem teure Lösungen und haben eine extreme Ineffizienz in dem Ganzen.
Frau Bausberg, Sie haben jetzt sehr aufmerksam zugehört und das hat ja alles noch ein bisschen gepasst zu Ihrem Eingangsstatement. Sie haben gesagt, es gibt viel Positives, warum Unternehmen auch Verwaltung brauchen. Sie haben auch so ein bisschen diese Verständnisarmut in der Verwaltung beschrieben für das, was Unternehmen brauchen, wo sie sich nicht gut aufgehoben fühlen. Wenn Sie sich etwas von einer Verwaltung wünschen dürfen, lassen Sie es was Digitales sein oder was Analoges. Was würden Sie sich denn wünschen? Wie sollte sich Verwaltung weiterentwickeln, damit das Positive gestärkt wird?
Ich möchte noch mal bei dem Online-Zugangsgesetz ansetzen. Aus Sicht der Unternehmen ist der Grundgedanke eigentlich wirklich gut. Online-Zugangsgesetz würde ja bedeuten oder wird bedeuten, es gibt für ein Unternehmen ein einheitliches Unternehmenskonto, über das sich das Unternehmen bei verschiedenen Anliegen anmelden kann. Und das sind dann auch Dokumente oder Zahlen, Daten hinterlegt, die das Unternehmen bei unterschiedlichen Anliegen dann nicht immer wieder einreichen muss. Also diesen Grundgedanken finde ich gut. Allerdings durch diesen Zwang, dieses Online-Zugangsgesetz innerhalb einer relativ kurzen Zeit umsetzen zu müssen, hinkt das Ganze im Moment noch. Und in der internen Verwaltung kommt man da aus meiner Sicht noch nicht nach, sodass dann diese Brüche entstehen. In dem Zusammenhang, was wünscht sich ein Unternehmen von einer Verwaltung? Eben einen effizienten und einfachen Ablauf, möglichst einfach, natürlich in rechtlich zulässigem Rahmen. Und dazu könnte durchaus ein einheitliches Unternehmenskonto im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes beitragen. Andererseits, wie auch schon gesagt wurde, es müssen nicht immer die digitalen Prozesse sein. Es kann auch durchaus im analogen Bereich sich einiges zum Positiven wandeln. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es wäre einfach manchmal schön, wenn die Verwaltung sich in die Bürgersicht oder Unternehmenssicht hineinversetzen könnte und bevor sie einen Antrag dann ablehnt, weil eben ein Antrag oder eine Anlage noch nicht passt oder eine Konstellation, dass man dann eher mal drüber spricht, was braucht es denn noch, um eventuell im Rahmen des möglichen Ermessens dann den Antrag doch positiv zu verbeschreiben.
Wir haben jetzt was gehört, was sehr gut zu Ihnen passt, Frau Götz, nämlich zu der Orientierung an den Anliegen der Bürger, was Sie ja auch als einen Ihrer Arbeitsschwerpunkte beschrieben haben. Wir haben jetzt aber auch schon mehrfach Kritik am Onlinezugangsgesetz gehört. Professor Molche, hat die Modernisierung von Verwaltung nicht schon oft weit vor der Ebene, die es umsetzen muss? Gibt es nicht auch auf Bund- und Landesebene vielleicht schon bei den Vorgaben, Kritikpunkte am Onlinezugangsgesetz haben wir schon gehört, gibt es da nicht schon Probleme, sei es Verständnisprobleme, sei es aber auch Probleme in der Art, wie Gesetze gemacht werden, die dann dafür sorgen, dass Modernisierung nicht gelingen kann?
Also wir haben 2021 ein Gesetz verabschiedet, das, da hatte ich vorhin schon kurz gesagt, Registermodernisierungsgesetz. Das ist aus meiner Sicht das zentrale Gesetz. Das ist 100-mal wichtiger als das Onlinezugangsgesetz, weil eigentlich hätten wir das Ganze andersrum stricken müssen. Man hätte zuerst das Registermodernisierungsgesetz erlassen müssen. Ganz kurz gesagt, um was geht es da? Da geht es darum, dass es Datensätze gibt, die verknüpft sind mit einer einheitlichen ID, und das ist die Steuer-ID. Die kennt jeder vielleicht von seiner Steuererklärung, da gibt es nicht die Steuernummer, sondern die Steuer-ID. Und die gibt es genau ein einziges Mal für eine bestimmte Person. Und von daher kann ich mich über diese Steuer-ID eindeutig legitimieren. Und eigentlich würde es ausreichen, wenn ich die eingebe in ein Formular und dann würde dieses Formular mit allen Daten, die hinterlegt sind, ausgefüllt, weil die da sind. Das ist die Idee, die dahinter ist. Heute ist es so, dass wir 100.000 unterschiedliche Datenbanken haben, und zwar in jeder Verwaltung. Und diese Datenbanken redundante Daten haben. Das heißt, Ihr Name, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum ist in mindestens 35 bis 50 oder 100 Datenbanken gespeichert. Die korrespondieren aber nicht miteinander. Das heißt, wenn ich jetzt zum Bürgeramt gehe und mich ummelde, dann ist damit nicht gesagt, dass auch die Grundsteuer irgendwie oder der Bescheid dann auf die andere Adresse kommt. Sondern das kann sein, dass es dann an meine alte Adresse gibt, das ist mir nämlich jetzt gerade passiert, nach einem halben Jahr, nachdem ich mich umgemeldet habe, in der kleinen Gemeinde, weil diese zwei Datenbanken nicht miteinander verknüpft sind. Und damit ziehe ich eine immense Datenmenge, immer schiebe ich vor mir her. Ich habe kein Stammdatenmanagement, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das ist das Element der Digitalisierung. Und wenn ich keine sauberen Daten habe, möglichst auch redundanzfrei und möglichst richtig, dann kann ich sowieso nicht digitalisieren, weil die Digitalisierung braucht diese Daten. Und deswegen wäre eigentlich der Weg umgekehrt sinnvoller gewesen, zuerst zu sagen, wir schaffen klare Datensilos, wir schaffen Daten dort, wo sie vernünftig aufgehoben sind, das heißt auf der Kommunalebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, und siedeln möglichst die Daten möglichst weit oben an. Also Bürgerdaten können aus meiner Sicht in die Bundesdatenbank rein. Und die sind verknüpft dann mit der jeweiligen Kommune, und nicht jede Kommune hat irgendwelche Daten und dann alles 25 Mal das Gleiche. Also das ist das Grundproblem. Und das hätte man anders gestalten können, aber gut, Problem jetzt erkannt und es wird jetzt noch 5 Jahre dauern und dann hoffe ich, dass wir diese einheitlichen Datenstrukturen haben. Dann wird man nur noch mal gucken müssen, wo wir die Daten denn eigentlich liegen haben und wie weit wir sie denn dann auch nutzen können. Das ist aber noch nicht geklärt, weil da geht es natürlich jetzt um das Thema Föderalismus und Autonomie der Kommunen und. Das sind natürlich die Grundfeste unseres Staates, aber darüber muss man diskutieren, wenn man über Digitalisierung diskutiert.
Vielleicht nur ein kleiner Exkurs. Das, was Sie jetzt skizzieren, ist ja aber auch so ein Horrorbild für jeden Datenschützer, oder? Wir reden doch eigentlich über dezentrale Datenhaltung, über möglichst klein, über nicht die ganz große Datenbank. Oder
das ist ein wunderbares Thema, weil jetzt sind wir nämlich bei Estland. Sie können die Vorteile der Digitalisierung nur dann nutzen, also wenn Sie Skaleneffekte heben. Und Skaleneffekte heißt, Sie haben eine ganz große Menge, die dann auch bearbeitbar ist. Und die Frage ist für mich nicht unbedingt die des Datenschutzes, sondern die Frage der Datenverwendung. Und was in dem Registermodernisierungsgesetz vorgesehen ist, und das ist aus meiner Sicht eigentlich die allerbeste Möglichkeit des Datenschutzes, jede Person kann über ihre Steuer-ID direkt sich einloggen und kann gucken, zu welchem Zeitpunkt welche Behörde auf die eigenen Daten zugegriffen hat. Und das ist für mich Datenschutz, weil dann kann ich sagen, Moment mal, das geht nicht. Warum hat diese Behörde auf meine Daten zugegriffen? Das wird im Übrigen in den baltischen Staaten so gehandhabt. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung, weil alles andere ist sowieso nicht überschaubar. Und wir können uns natürlich auch komplett aus allem rausschießen, indem wir jedes Mal mit dem Deckmäntelchen des Datenschutzes kommen und sagen, okay, damit können wir alles verhindern, wir brauchen überhaupt nichts modernisieren, weil das geht nicht. Und das müssen wir uns einfach überlegen, auch als Gemeinschaft. Wollen wir diesen Weg, also wollen wir tatsächlich sagen, alle Vorteile ignorieren wir? Oder sagen wir, nee, wir finden eine andere Lösung, als es alles zu verbieten, zu sagen, nein, wir schaffen Transparenz. Und dann ist ja die Frage, welche Zugänge schafft man? Und das kann man sehr gut regeln, das ist nicht das Problem. Ich denke, das wäre eine Diskussion, die leider in der Öffentlichkeit überhaupt nicht stattfindet. Also von dem Registermodernisierungsgesetz weiß kein Mensch was.
Leider.
Ja, ich wollte eigentlich diese Datentransparenz jetzt auch ansprechen, was der Dr. Meusch schon gesagt hat, aber ein klassisches Beispiel, warum die Daten auf Bundesebene angesiedelt werden müssten und nicht auf städtischer Ebene ist, wenn jetzt jemand umziehen will, von Aschaffenburg nach Bielefeld, das ist das Problem, da brauchst du die Bundesdaten, weil du hast ja sonst keine Synchronisation. Ja, und da ist das beste Beispiel, in der Stadt kannst du mit den Daten wunderbar arbeiten, aber sobald du die Stadt verlässt, ist es schon vorbei. Deswegen müssen diese Daten auf Bundesebene. Und wenn da Transparenz geschaffen wird und ich weiß, wer meine Daten abruft, dann ist eigentlich dem alles genügend getan, aus meiner Sicht.
Herr Leinerer, wir merken jetzt schon, wie weit unser Thema ausfranst. So ein Thema wie Datenschutz werden wir heute gar nicht wirklich behandeln, weil es vielleicht auch mal ein Thema für einen eigenen Podcast ist. Aber Professor Meuche hat ja jetzt auch sehr schön deutlich gemacht, dass Datenschutz nicht zu einer Verhinderungskeule für jeden Fortschritt werden sollte. Sie haben noch einen Begriff eingeführt, Herr Leinerer, bei einem Ihrer letzten Statements. Und zwar ist der Begriff der Netzwerkkommune, zu denen sich Städte und öffentliche Verwaltungen entwickeln sollten, beziehungsweise die Verwaltungen ihren Beitrag dazu leisten sollten. Vielleicht können Sie uns da nochmal eine Definition geben und was das konkret bedeutet und warum Aschaffenburg so ein Ziel möglicherweise auch verfolgt.
Also es gibt gerade die Debatte, wie sich Kommunen wandeln. Und der letzte Stand war die Bürgerkommune und die entwickelt sich Mal zu Mal zu einer Netzwerkkommune. Das ist jetzt eine Begrifflichkeit, das ist eine der Diskussionen, die kommt aus den Fachkreisen. Ob das dann so heißt, ist eine andere Frage. Was sich aber tatsächlich verändert, ist, die Bürgerinnen und Bürger leben viel mehr in Netzwerken, wie als dass sie Individuen sind in vielen Belangen. Und wenn man die Frage mal nachgeht, was Bürgerbeteiligung angeht beispielsweise, dass die Menschen kommunizieren anders. Es wird kommuniziert in Plattformen, in Netzwerken. Das heißt, eine Kommune muss ganz anders darauf reagieren und auch wie Informationen in eine Verwaltung reinkommen. Nehmen wir das Beispiel bei uns in der Stadtverwaltung Aschaffenburg. Der eine schreibt eine E-Mail, der andere ruft an, der andere kennt jemand, der andere, also die Informationen, die reinkommen in der Verwaltung, die bearbeitet werden müssen, die sind so multikomplex, dass man keine Sicherstellung hat, wie wird das jetzt abgearbeitet. Und hier bräuchten wir auch einen Kommunikationsweg in einer Verwaltung, dass die Prozesse an einer Stelle zentral organisiert werden und dass das dann so abgearbeitet wird, dass die Bürgerinnen und Bürger eine direkte Rückmeldung bekommen und nicht über verschiedene Umwege.
Wie Sie dieser Anforderung gerecht werden, damit beschäftigen wir uns jetzt im nächsten Block unseres Podcasts. Herr Leinerer, wir haben schon über die Herausforderungen, die auf eine Kommune im Rahmen dieses Prozesses warten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine andere Einstellung braucht, Neudeutsch vielleicht ein anderes Mindset in der Kommune. Wir haben darüber gesprochen, was es für Barrieren gibt. Jetzt haben wir mal ganz konkret gefragt, wie bereitet sich eine Stadt wie Aschaffenburg auf diese Herausforderung vor? Was passiert ganz konkret in Ihrer Verwaltung in diesem Veränderungsprozess?
Ja, da fange ich mal mit dem Thema Mindset an. Wir haben jetzt seit gut zweieinhalb Jahren einen Kreis in der Stadtverwaltung, das ist der Denkraum 30, wo auch Frau Götz mit dabei ist. Gelegentlich, wo sich also die Verwaltung, und zwar bottom-up von unten, mit dem Thema Digitalisierung und Veränderung beschäftigt. Und wir haben auch von der Struktur der Führungsebene auch einen Kreis, der sich mit der Veränderung der Verwaltung beschäftigt. Gleichzeitig haben wir einen Prozess laufen, bei der die KGST, die Aschaffenburger Verwaltung, untersucht. Das heißt, alle Referate werden untersucht nach Abläufen, was in den jeweiligen Ämtern passiert. Und da ist das ganz große Thema Prozessmanagement. Und das ist auch das Thema, was wir vorhin hatten. Das heißt, es geht darum, dass wir jetzt in der Stadtverwaltung die Prozesse angehen. Weil das sind die echten Punkte, die uns auch perspektivisch Einsparungen bringen. Wenn die Prozesse nicht mehr analog nacheinander obendrauf bearbeitet werden, sondern kollaborativ gleichzeitig und am besten noch mit einem guten Datenmanagement im Hintergrund die Bürgerinnen und Bürger noch schneller zu ihren Dienstleistungen kommen, dann sind wir gut, dann haben wir was Gutes erreicht. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und von 5 Referaten haben wir das erste Referat jetzt analysiert. Wir werden aber trotzdem permanent sogenannte Quick-Wins verändern. Aber bis wir diese Transformation, was auch eine kulturelle Transformation vor allem ist, die in den Köpfen entstehen muss und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden, das dauert natürlich seine Zeit. Aber da sind wir gerade auf einem guten Weg.
Moiche, was ist denn aus Ihrer Sicht notwendig auf der Bundes- und auf der Landesebene, damit das, was die Stadt Aschaffenburg im Moment versucht, gelingen kann?
Also ich würde mal sagen, wir waren ja vorhin schon bei den Daten tatsächlich schnelle Sicherstellung, dass das Registermodernisierungsgesetz umgesetzt wird. Und wir müssen da auch an Gesetze ran. Wir müssen weiter die Daten konsolidieren und müssen sie auch zentralisieren. Also zumindest die zentralisierungsfähig und würdig sind. Und der Rest soll dezentral gemacht werden. Also das ist die Forderung an die Politik. Und wir müssen das ganze Ausbildungssystem ändern. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wir werden die kulturelle Transformation, die der Leiter ja gerade angesprochen hat, nur hinbekommen, wenn wir auch ein anderes Denken bekommen. Und ein anderes Denken können Sie eigentlich nur durch eine andere Ausbildung bekommen.
Frau Bausbach, können Sie sich vorstellen, dass, wenn dieser Weg beschritten ist, den der Herr Leiterer beschrieben hat, dass Unternehmen und Verwaltung auf Augenhöhe miteinander netzwerken können? Und sind Verwaltungen und Unternehmen dafür ja, auf dem richtigen Trip?
Ob es letztendlich zu einem Netzwerken auf Augenhöhe kommt, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch manchmal schwierig angesichts der Aufgaben der Verwaltung, die ja durchaus dann auch hoheitlich sind. Auf Augenhöhe würde ich mir schon vorstellen, oder wäre man auf einem guten Weg, wenn erreicht wird, dass, wie ich schon vorhin sagte, die Verwaltung sich auch mal in die Sichtweise der Bürger bzw. der Unternehmen hineinversetzt, auf die Notwendigkeiten schnellen und unkomplizierten Handelns, zum Beispiel bei Energiegewinnung, bei neuen Gebäuden der Unternehmen. Das sind so Beispieldinge, da hören wir oft, dass das alles so furchtbar schleppend geht. Also Lösungsorientierung und der Dienstleistungsgedanke. Wenn sich das verwirklichen lässt, dann wäre das schon ein Netzwerken.
Wir haben jetzt schon viel gehört, Frau Götz, und Sie sind ja so ein bisschen die Spezialistin für gute, gelungene Verwaltung. Sie gehören zu den Initiatoren eines Preises für gute Verwaltung. Wenn wir es jetzt nochmal ganz konkret zusammenfassen, wir haben schon einiges dazu gehört, was sind denn die ersten 3 wichtigsten Schritte hin zu einer modernen, sinnvollen, Digitalisierung verwendenden Verwaltung aus Ihrer Sicht?
Ich würde sagen, die Weiterbildung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen auf allen Ebenen, also auch auf der Führungsebene, sodass sie befähigt werden, agil und nutzerorientiert arbeiten zu können. Ich glaube, es braucht eine technische Grundausstattung und Arbeitswerkzeuge, wo die Leute auch mitgenommen werden, wie sie das bedienen können und wie sie damit arbeiten können. Also das heißt auch einfach MitarbeiterInnen mitnehmen und sensibilisieren und eine grundlegend nutzerorientierte Arbeitsweise in der Verwaltung, was im Endeffekt die beiden anderen Schritte mit beinhaltet, aber man muss es immer noch mal extra sagen.
Wie wichtig diese Nutzerperspektive in der Verwaltung ist, die Kundenperspektive, würde man vielleicht auch im Unternehmen sagen, haben wir jetzt ja schon mehrfach gehört. Ein Punkt, und damit kommen wir zum Blick nach vorne, der auch gerade jetzt wieder angesprochen worden ist, ist das Thema Personalpflege. Und Herr Leiderer, es ist ja wohl ein Stück weit Realität, dass die Personalakquise quer durch alle Verwaltungen genauso anspruchsvoll ist wie in vielen Unternehmen. Dass es also immer schwieriger wird, Menschen für den öffentlichen Dienst, wie das früher mal hieß, zu begeistern. Wo sehen Sie da den Schlüssel? Was ist der entscheidende Punkt, um gute Köpfe in die Verwaltung zu kriegen und für Jobs zum Beispiel in der Aschaffenburger Stadtverwaltung zu begeistern?
Ja, wir brauchen vor allem als allererstes eine gute Arbeitsatmosphäre, die sich auch ausstrahlt auf die Stadtgesellschaft. Das heißt also, die Kultur muss so sein, dass junge Menschen sagen, da würde ich gern arbeiten. Und eine stark hierarchiegeprägte Verwaltung schreckt junge Menschen einfach ab, weil die ganz anders arbeiten wollen. Also wir müssen als erstes an die Kultur ran, ob wir wollen oder nicht, wenn wir die Kultur der Verwaltung nicht verändern. Das spricht sich rum über Familienkreise, Freundeskreise. Das ist der erste Ansatz, eine Kulturveränderung. Und das ist im Fokus natürlich auch Führung in der Verwaltung, die massiv auch angeschaut werden muss, was muss sich da verändern, weil an den Amtsleiterinnen und Amtsleiter wird natürlich orientiert. Die sind ganz, ganz wichtige Bausteine einer Kulturveränderung.
Da bin ich mal ganz auch zu Frau Götz und zu Herrn Leiterin noch was sagen. Was man da nicht unterschätzen darf, agiles Arbeiten, das findet auch in Gebäuden statt. Das heißt, auch die Architektur muss sich verändern. Wir brauchen Offenheit. Und ich bin gerade mit einem Landkreis unterwegs, die bauen jetzt ein neues Landratsamt und sind gerade dabei, das irgendwie diese organisatorische Veränderung mit dem Neubau zusammenzubringen. Es gibt erhebliche Widerstände, Mitarbeiter wollen das nicht, weil die Einzelbüros der Führungskräfte werden eliminiert und es gibt Workspaces und alles Neue. Wo man sagt, oh Gott, wie schrecklich, aber das ist das, was heute die Jüngeren auch erwarten. Also sie erwarten ein anderes Umfeld und nicht die dunkle, muffige Kammer und dann irgendwo ganz hinten ist dann der Raum des Oberbürgermeisters, wo ich dann den Gang entlang gehe. Im Ministerium gibt es immer den Ministergang, schön. Da weiß ich, wenn ich die 200 Meter gelaufen bin, wie klein ich bin, wenn ich da angekommen bin. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das gehört zusammen und das ist natürlich schwierig, weil es ist mit Ausgaben verbunden, aber das ist so ein Aspekt, der häufig so ein bisschen hinten runterfällt, der aber keine unerhebliche Rolle spielt in dem Ganzen.
Herr Professor Moich, Sie haben jetzt gerade noch den Bereich der Architektur eingeführt. Allein darüber könnten wir hier, wenn wir über New Work-Modelle, wie lassen die sich architektonisch umsetzen, reden. Ich habe gerade, bevor ich hierher gekommen bin, ein Gespräch bei uns im Haus gehabt, wo es gerade darum ging, dass die Kolleginnen und Kollegen lieber in kleinen Räumen arbeiten möchten und nicht so gerne auf großen Workspaces. Also es gibt da durchaus Widersprüchlichkeiten auch im Alltag. Lassen Sie uns aber nochmal zu einem anderen zentralen Punkt zurückkommen, Herr Moich, den Sie auch schon angesprochen haben, nämlich die Bedeutung der Ausbildung und die Fixierung der Ausbildung, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, auf juristische Inhalte. Frau Götz, was muss ich denn in der Ausbildung in der Verwaltung ändern, damit agiles Arbeiten, neu gedachtes Arbeiten, digital denkenderes Arbeiten möglich wird?
Also ich bin jetzt keine Spezialistin für Ausbildung, da kann ich natürlich eher nach meinen Erfahrungswerten gehen und nach dem, was ich als nachhaltig erlebe. Und das sind zum Beispiel einfach angewandte Projekte im Studium oder in der Ausbildung, dass Studierende oder Auszubildende in interdisziplinären Gruppen wirklich in Verwaltung gehen und ganz angewandt arbeiten. Also ein Projekt, in dem ich da mal war, das bringt Designstudierende zum Beispiel und Verwaltungsstudierende zusammen und sowas halte ich für total ertragreich, weil man dann einfach aus unterschiedlichen Perspektiven auf eine Sache drauf guckt und einfach mal gemeinsam ins Machen kommt und auch die Perspektive von Verwaltung besser verstehen lernt und in eine andere Art der Umsetzung kommt.
Unsere Hörer konnten das nicht sehen. Der Herr Professor Moiche hat als Hochschullehrer, also als Spezialist für Ausbildung, begeistert genickt. Frau Bausbach, wie sieht das denn in IHK-Berufen aus? Funktioniert das da schon so, dass Sie sagen, wir sind da auf dem richtigen Weg, weil sich natürlich auch die Anforderungen an klassische IHK-Berufe verändern, oder?
Ja, also bei den IHK-Berufen ist es so, dass die Ausbildungsordnungen vieler Berufe in den letzten Jahren modernisiert worden sind und ja auch mit neuen Inhalten befüllt worden sind, was Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter anbelangt. Aber es ist nicht nur wesentlich, was jetzt auf dem Papier steht, was zu vermitteln ist, sondern die Art und Weise der Ausbildung und die Bedürfnisse der jungen Menschen in der Ausbildung, die haben sich sehr gewandelt. Die Personen, die in den Unternehmen die Ausbildungsfunktion übernehmen und wirklich sehr nah bei den jungen Leuten sind, bestätigen uns das auch. Die jungen Menschen brauchen weniger jemanden, der ihnen einfach jetzt sagt, wie er was zu erledigen hat, sondern die brauchen tatsächlich eine Begleitung, fachlich und auch menschlich. Auch das ist ein Veränderungsprozess, der sich erst allmählich ergibt, den auch die Unternehmen erst mal realisieren mussten. Und für die Unternehmen kann ich sagen, die sind da eigentlich auf einem sehr guten Weg.
Und kommen dann zu unserer Schlussrunde schon. Frau Bausbaum, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Wie stellen Sie sich eine gute Verwaltung hier in Aschaffenburg im Jahr 2030 vor?
Effizient, möglichst unkompliziert, natürlich immer im rechtlichen Rahmen, lösungsorientiert und mit Dienstleistungsgedanken.
Frau Götz, wie sehen Sie das? 2030, eine gute Verwaltung?
Also, um vielleicht einen Oberbegriff zu benutzen, ich würde mir Verwaltung wünschen als echten Ansprechpartner für BürgerInnen, dass ich mit einem Grundgedanken durch mein Leben gehe und denke, das ist eine Institution, die spreche ich an, wenn ich Hilfe brauche, und die wissen Bescheid und die können mir helfen. Ich wünsche mir gut gestaltete und gut geschriebene Formulare und eine grundsätzlich verständliche Kommunikation.
Herr Morche.
Ich wünsche mir eigentlich eine Verwaltung, die wesentlich weniger Formulare hat, die sich dann aber auch selbst ausfüllen, die ich mit einer vernünftigen App, mit einer einfachen Authentifizierung erledigen kann, so die ganzen Standardsachen. Und ich wünsche mir eine Verwaltung, die dann Zeit hat, sich mit weiteren Entwicklungen zu beschäftigen und nicht andauernd die Routinearbeiten abzuwickeln, die genauso gut ein Rechner machen kann. Und es würde keinem was fehlen, wenn das der Rechner machen würde.
Herr Leiderer, traditionell hat unser Gastgeber das letzte Wort. Gestatten Sie mir aber, mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Bausbaum, bei Ihnen, Frau Götz, bei Ihnen, Herr Professor Morch, ganz herzlich zu bedanken. Und Herr Leiderer, ja, Sie haben es ja in der Hand. Wie sieht die gute Verwaltung im Jahr 2030 hier in Aschaffenburg aus?
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, so wie es die Schlussrunde formuliert hat, wäre es genau das. Aber so ist es letztendlich auch. Wir brauchen 2030 eine Verwaltung, die so orientiert ist für Bürgerinnen und Bürger, nutzerorientiert ist, damit die Prozesse schnell abgewickelt werden und dass die Informationen von der Verwaltung auch schnell verarbeitet werden. Das heißt, wie die Information in die Verwaltung reingeht und rausgeht, dass wir hier optimal aufgestellt sind und die Bürgerinnen und Bürger nicht lange auf ihre Dienste warten müssen.
Herzlichen Dank, Herr Leiterer. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bleiben Sie uns gewogen, es werden weitere spannende Themen in dieser Podcast-Reihe folgen. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.